Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Wissen durch Identität und trennendes Wissen, Teil 2. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass die Ursache unserer Unwissenheit darin besteht, dass wir uns mit unseren äußeren Wesensteilen identifizieren und dass wir glauben, dass unser gewöhnliches Mental und unsere oberflächlichen Gefühle und Bedürfnisse unsere gesamte Identität sind, dass sie das ausmachen, was wir als unser Ich-Bewusstsein bezeichnen könnten. Und wir haben gesehen, dass die Lösung folgerichtig darin besteht, nach innen zu gehen, um dort unser wahres Sein und unsere wahre Natur zu finden. Denn tatsächlich gibt es in uns nicht nur ein reines Sein, eine Art Substratum, eine göttliche Essenz, sondern auch ein tieferes und wahreres Werden, ein tieferer und wahrerer Ausdruck dieses Seins in der Natur. In uns, in den Tiefen unseres Daseins, liegt ein weiteres mentales Wesen, ein weiteres vitales Wesen und auch ein weiteres subtil physisches Wesen. Und wenn wir in diese Bereiche eintreten, wenn wir uns damit identifizieren, dazu werden, dann können wir sehen, wo unsere Gedanken und Gefühle, wo all unsere Impulse und Motivkräfte eigentlich herkommen. Wir können die Quelle, den Ursprung all dieser Dinge wahrnehmen und beobachten, können all die Wirkkräfte und Energien erfassen, die unsere gewöhnliche Person, unser Oberflächenwesen konstituieren und bestimmen. Und wir können sie nicht nur wahrnehmen, sondern sie von dort auch nach und nach tatsächlich beherrschen. Etwas, was uns in unserem reinen Oberflächenbewusstsein nicht gelingt und nicht gelingen kann. Denn unsere Vernunft, unsere, wenn man es so ausdrücken will, ordnende Intelligenz, kann diese Komplexität aus inneren Impulsen und äußeren Berührungen und Anstößen, dieses chaotische Geflecht aus all den Tendenzen und Neigungen unserer verschiedenen Persönlichkeitsanteile, dieses Sammelsurium aus all den Möglichkeiten, die sich in unserem Wesen ausdrücken wollen, nicht oder nur sehr ungenügend austarieren, harmonisieren, geschweige denn kontrollieren. In unserem inneren Bewusstsein aber sieht dies ganz anders aus. Hier sehen wir die Ströme, Energien und Impulse quasi in Reinform, unvermischt und sauber voneinander getrennt. Und wir können sehr klar, fast selbsterklärend beobachten, auf welche Weise sie miteinander interagieren. Und genau deshalb können wir sie auch in ihrer eigenen, von anderen Dingen getrennten Natur bearbeiten, auf sie einwirken. Sie können durch unser inneres Mental oder besser noch durch unser psychisches oder seelisches Wesen harmonisiert werden. Vorausgesetzt, wir tun dies in einer aufrichtigen und richtigen Haltung, mit einem aufrichtigen und richtigen mentalen und seelischen Willen. Denn wenn wir mit unserem vitalen Ego, und dazu zählt auch unser vitales Mental, in diese inneren, subliminalen Welten treten, kann dies zu erheblichen Gefahren bis hin zu einem vollständigen Desaster, zu einer spirituellen oder besser okkulten Katastrophe führen. In jedem Fall aber führt es zu einer Übersteigerung des Ego, zu einer Stärkung von Selbstbehauptung und Begehren, Desire, und zu einer Unwissenheit, die durch ihre größere Tiefe und Weite um einiges machtvoller ist als die, die sich in unserem einigermaßen begrenzten Oberflächenbewusstsein manifestiert. Ein weiterer Vorteil, der uns die Schau unseres inneren Wesens bietet, ist die Möglichkeit, genau sehen und unterscheiden zu können, was aus unserem Inneren aufsteigt und was von außen, von anderen Menschen oder aus der universalen Natur in uns hineinströmt. Denn dann haben wir tatsächlich, eigentlich zum ersten Mal wirklich, die Wahl, können eine Art Kontrolle ausüben. Wir können effektiv auswählen, was wir in uns hineinlassen wollen und was wir abweisen, zurückweisen wollen. Wir können unsere eigene Natur quasi zusammenbauen, sie harmonisieren. Und unser inneres Wesen kann sich, nun nicht mehr verschleiert und im Verborgenen wirkend, in unserem äußeren, instrumentalen Bewusstsein, in unserem Leben hier im materiellen Universum, frei und in lichtvoller Weise abbilden und ausgestalten. Schauen wir uns dieses Einwirken des Inneren auf das äußere Wesen und die Natur dieses inneren Wesens nun etwas genauer an. Zunächst einmal besteht unser inneres Mental, unser inneres Vital und unser subtil physischer Anteil aus denselben Elementen, denselben Wirkweisen wie die entsprechenden Wesensteile unserer äußeren Natur. Der Unterschied besteht im Grad der Bewusstheit. Unser inneres Wesen sieht, da das Instrument unmittelbarer und machtvoller ist, und da es die unterschiedlichen Elemente, aus denen Wissen besteht, besser zusammensetzen und anordnen kann, deutlich klarer. So nimmt das Wissen durch Identität, das wir in unserem Oberflächenbewusstsein nur als ein vages Gefühl von Selbstsein wahrnehmen und das dort nur eine teilweise Identifikation mit unseren inneren Regungen abbildet, in unserem inneren Wesen eine Form an, die vollkommen eindeutig ist, die klare Konturen aufweist, die uns die gesamte Entität, die wir sind, als wesenhafte, immanente Existenz bewusst macht. Wir erfassen unser gesamtes mentales Dasein, all unsere Lebensströme, unser ganzes vitales Wesen, und wir können alle Bewegungen unserer mentalen und vitalen Energien sehr unmittelbar erfahren, können sie durchdringen und umfassen, können sie als Ganzes in ihrer Totalität sein. In etwas einfacheren Worten, während wir in unserem äußeren Wesen immer nur Teile unseres gesamten Daseins wahrnehmen, mal ist das eine, mal das andere Gefühl im Vordergrund, mal der eine, dann wieder ein anderer Gedanke, so sind wir in unserem inneren Wesen all dies sozusagen in einem. Wir erfassen und wir sind der gesamte, vollständige Selbstausdruck des Purusha im aktuellen Stadium unserer Natur, im jeweils aktuellen Zustand unserer persönlichen, evolutionären Entwicklung. Diese größere Bewusstheit unseres inneren Wesens bietet uns, darüber hinaus, noch eine weitere Möglichkeit. Neben der unmittelbaren Vertrautheit, dem innigen Wissen um das, was wir in unserer Natur in einem gegebenen Moment tatsächlich und vollständig sind, können wir das Wirken dieser Natur, und zwar losgelöst davon, durch den Purusha beobachten und sie dadurch, durch diesen zweifachen Zustand von Wissen, vollständig verstehen und die Kontrolle über sie ausüben. Denn diese Wahrnehmung betrachtet nicht nur, sondern sie schaut in einer Weise, die jegliche Irrtümer oder Fehler unseres äußeren Selbstes oder Bewusstseins, vor allem aber auch jegliche Selbsttäuschung, jeglichen Selbstbetrug offenbart. Und dies ermöglicht es uns, diese Dinge aus uns herauszuwerfen, sie auszuräumen. Wir verfügen über eine viel schärfere mentale Schau, über ein viel klareres und präziseres mentales Gefühl, über ein viel größeres Unterscheidungsvermögen. Wir verfügen über eine Schau, über ein Wissen, das sich unserer Natur vollkommen bewusst ist und das diese Natur beherrscht. Allerdings gibt es dazu eine wesentliche Voraussetzung, eine Vorbedingung, die für diese Schau und einen damit verbundenen gefahrlosen Weg unerlässlich ist. Wenn unsere seelischen und mentalen Anteile in uns stark sind, dann können sie in unserem inneren Wesen das Vital beherrschen und führen, und zwar in einem Maße, in dem dies in unserem äußeren Wesen, wie viele oft moralisch orientierte Versuche zeigen, kaum möglich ist. Und selbst der Körper und die physisch-materiellen Energien können durch die Einwirkung des inneren Mentals und Willens plastischer werden. Sie können in Instrumente verwandelt werden, die sich der seelischen Kraft leichter öffnen und vom seelischen Wesen durchdrungen und verwendet werden können. Wenn dies allerdings nicht der Fall ist, wenn der mentale und seelische Anteil in uns eher schwach, dafür aber das Vital stark und in gewisser Weise widerspenstig ist, wenn es auf seinem eigenen Willen besteht, dann nimmt dessen Macht durch den Eintritt in das innere Vital noch zu, und zwar in erheblichem Maße, während Unterscheidungsvermögen und eine davon losgelöste Schau quasi vollkommen fehlen. Es scheint dann so, als ob wir tatsächlich mehr wissen, und dass dieses Wissen erheblich kraftvoller, weiter und tiefer ist als unser begrenztes Oberflächenwissen. Doch in Wahrheit ist auch dieses vermeintlich größere Wissen, wie in unserer äußeren Natur, trübe und irreführend. Mit dem Resultat, dass das, was wir im Äußeren noch an Selbstkontrolle besitzen, entweder von dynamischen, undisziplinierten Impulsen quasi weggespült wird, oder, im Ergebnis noch gefährlicher, diese Selbstkontrolle wird durch ein absolut diszipliniertes, jedoch fehlgeleitetes, egoistisches Wirken ersetzt. Dann wird das Mental zum Instrument der vitalen Bewegungen und Motivkräfte, und all seine Qualitäten dienen ausschließlich der Durchsetzung dieser, im inneren Wesen dann nochmals übersteigerten, Begierden und Bedürfnisse und einem oft gut versteckten, aber in seiner dynamischen Kraft maßlosen Ehrgeiz, auch spirituellem Ehrgeiz. All dies ist möglich, weil unser inneres Wesen zwar tiefer, weiter, kraft- und machtvoller als unser Oberflächenwesen ist, es aber ebenfalls aus Wissen und Unwissenheit besteht. Man könnte sagen, dass sich in unserem inneren Bewusstsein beide Pole noch einmal ausdehnen, weiten. Wir können zu größerem Wissen, aber auch zu einer erheblich größeren Unwissenheit gelangen. Und zwar deshalb, weil sich diese Unwissenheit über das innere Vital, das innere vitale Ego, viel stärker behauptet, sich selbst behauptet. Auch wenn das Wissen in unserem inneren Wesen wächst, deutlich größer wird, es ist kein integrales, allumfassendes Wissen. Es ist lediglich ein Wissen, eine Wahrnehmung durch unmittelbaren Kontakt, durch einen Kontakt mit größeren, tieferen Formen und Mächten des Wissens, aber ebenso mit größeren, tieferen Formen und Mächten der Unwissenheit. Und dies ist der Grund, warum viele, wenn nicht alle geistigen und spirituellen Traditionen sehr großen Wert darauf gelegt haben, vor diesem Schritt in die inneren Welten das Wesen zu reinigen. So dass bei einer Begegnung mit diesen eigenen inneren Bewegungen und mit den damit verbundenen kosmischen Kräften, Mächten und Wesen das seelische oder mentale Element und keinesfalls das Vital oder das vitale Mental, die eigene Selbstbehauptung, die Führung übernimmt. Denn, das klang hier gerade an, unser inneres subliminales Wesen ist nicht nur unser eigener, rein subjektiver Raum, sondern es steht ebenso in einem tieferen, unmittelbareren Kontakt mit der Welt, mit universalen Kräften, Mächten und Wesen. Es ist nicht, wie unsere äußere Natur, auf Sinneswahrnehmungen angewiesen, die dann durch mentale und vitale Intuition und durch unsere Vernunft ergänzt werden. Zwar gibt es auch sogenannte innere Sinne, subliminale Sinne, ein subtiles, feinstoffliches Sehen, Hören, Tasten, Riechen oder Schmecken, doch diese müssen sich nicht, wie unsere gewöhnlichen Sinne, an äußeren Erscheinungen, an Bildern oder Wirklichkeiten unserer materiell-physischen Realität orientieren. Sie können in uns Formen oder Vibrationen von Dingen abbilden, die jenseits aller physischen Sinne liegen oder die aus anderen Ebenen oder Sphären stammen. Es geschieht sehr oft, dass dieser innere Sinn Bilder, Klänge, sogar ganze Szenerien kreiert, die eher einen, häufig sehr tiefen, Symbolcharakter haben, statt tatsächlich real zu existieren. Sie können auch eine Art Repräsentation, ein Abbild von Möglichkeiten oder von Gedanken, Absichten und Ideen anderer Wesen sein. Oder sie bilden, in der einen oder anderen Form, universale Mächte oder Möglichkeiten ab. Im Grunde gibt es nichts, was diese inneren Sinne nicht in irgendeine Form, in irgendein Symbol, in irgendeine Art von subtiler Wahrnehmung fassen können. Und hier, in diesen subliminalen Ebenen und Sinneswahrnehmungen, gründen sich auch Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen und andere, wie man sagt, übernatürliche Gaben. Fähigkeiten, die dann durch bestimmte Risse in der Wand, die unser Äußeres vom inneren Wesen trennt, in unser Oberflächenbewusstsein treten. Wir spüren an dieser Stelle schon, und bei vielen Menschen, die zu früh in diese Regionen treten, wird dies offenkundig, dass die Komplexität dieser inneren subliminalen Ebenen mit all ihren Kräften, Wesen und Energien sehr verwirrend sein kann und auch in die Irre führen kann. Und zwar dann, wenn wir versuchen, diese Wahrnehmungen mit unserem äußeren Mental zu verstehen und wenn wir sie nach unseren gewöhnlichen Vorstellungen deuten und einordnen wollen. Denn dieses äußere Mental, unser gewöhnliches, ausgesprochen begrenztes Wissensinstrument, hat nicht den geringsten Plan, nicht das allergeringste Wissen, wie und nach welchen Prinzipien die inneren Sinne diese Zeichen und Symbole zusammensetzen und was sie überhaupt bedeuten sollen, wie diese symbolische Sprache zu übersetzen und zu interpretieren ist. Hierzu bedarf es einer größeren inneren Macht, einer inneren Intuition, eines inneren Feingefühls, eines grundlegenderen Unterscheidungsvermögens. In der Tat können diese inneren Bilder, Symbole, Szenerien und Erfahrungen, unser Wissen, auch über uns selbst und unseren tatsächlichen Bewusstseinszustand, erheblich erweitern, was ja in Form von Träumen oft geschieht. Aber eben nur dann, wenn die Wahrheit hinter diesen Symbolen richtig empfunden, wirklich gewusst und nicht von unseren gewöhnlichen Instrumenten interpretiert und in bestimmte Schemata gepresst wird. Wichtiger jedoch als diese, oft sehr interessante und fesselnde innere Wahrnehmung, ist die Fähigkeit unseres Subliminals, mit anderen Dingen oder Menschen in einen unmittelbaren Kontakt zu treten. Und zwar von Bewusstsein zu Bewusstsein. Ohne andere Instrumente, ohne äußere oder innere Sinne, ohne Bilder oder repräsentative Symbole, sondern durch eine Wahrnehmung, die der Substanz dieses Bewusstseins inhärent, eingeboren ist. Eine unmittelbare Schau, ein unmittelbares Spüren, sogar ein Umarmen und Durchdringen und das Zurückbringen dessen, was wir durchdrungen haben, zu uns, in uns selbst. Die Substanz unseres Mentals, unserer Mentalität, wird durch diese Form von Wahrnehmung unmittelbar geprägt, wie eine Münze. Es ist buchstäblich ein Eindruck von Gedanken, Gefühlen, Kräften, die sich dann quasi von selbst, ohne zusätzliche Mittel, in uns wieder ausdrücken, als eine offenbarende Ahnung oder Andeutung. Auf diese Weise erhält unser inneres Wesen ein unmittelbares, spontanes und auch korrektes, präzises Wissen über andere Menschen, andere Dinge und über okkulte Kräfte und Energien der universalen Natur, die uns ohne diese Wahrnehmung verborgen blieben. Energien, die ständig in uns eindringen und unsere Persönlichkeit, wie auch unser Denken, Fühlen und Handeln maßgeblich prägen. Tatsächlich kennen wir dieses Wissen durch unmittelbaren Kontakt auch aus unserem äußeren Wesen, unserem gewöhnlichen Oberflächenbewusstsein. Manchmal öffnet sich uns eine Art Fenster, durch das wir die Gedanken oder die inneren Regungen anderer Menschen spüren und wissen, ohne dass wir dazu zusätzliche Hilfsmittel wie innere oder äußere Sinne oder übernatürliche Kräfte einsetzen. Doch diese besonderen Momente treten, wenn überhaupt, nur ab und zu auf. Und sie bleiben auch dann rudimentär, vage und auf bestimmte Aspekte begrenzt. Für uns ist an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass es sich bei diesem Phänomen nicht um einen tatsächlichen Seelenkontakt handelt, sondern um Wirkweisen oder Fähigkeiten des inneren Mentals, des inneren Vitals und der subtil-physischen Anteile unseres subliminalen Wesens. Und wir müssen bei der Beobachtung und Deutung dieser Phänomene im Auge behalten, dass unser äußeres Wesen, unser Oberflächenmental, eben dies nicht kann. Dass das, was es selbst darüber weiß, was es unvollständig und sporadisch aus dem Inneren empfängt, was für es selbst anormal ist, nicht dem entspricht, was diese Dinge tatsächlich sind. Wir können diesen großen Bereich von Wissen, dieses Wissen durch unmittelbaren Kontakt, nur dann wirklich erfassen und verstehen, wenn wir die Wand zwischen unserem inneren und äußeren Wesen vollständig öffnen und wenn diese Wirkweise dann für uns normal wird. Und erst dann können wir dieses Wissen als ganz normale und vertraute Wirkweise auch wirklich anwenden, sie mit dem Rest unseres Bewusstseins, mit unserem Oberflächenbewusstsein, bewusst verbinden. Wir hatten schon gesagt, dass wir in unserem gewöhnlichen Oberflächenbewusstsein keine Mittel haben, andere Menschen wirklich zu kennen, zu wissen, was sie sind und was in ihnen vorgeht, und dies selbst dann, wenn sie uns ähnlich sind, wenn sie eine ähnliche mentale und vitale Konstitution besitzen, wenn sie nach demselben Bauplan konstruiert sind, wenn sie, wie wir sagen, ähnlich ticken. Wir können nur eine Art allgemeines Wissen erlangen, ein generelles und generalisiertes Wissen über das menschliche Mental und den menschlichen Körper, und wir können dieses dann anwenden, ergänzt durch Wahrnehmungen uns bekannter äußerer Zeichen, durch unsere Erfahrung des persönlichen Charakters und bestimmter Gewohnheiten, durch Anwendung eines bestimmten Wissens, das wir aus dem Verstehen und dem Beurteilen anderer Menschen gewonnen haben, durch Schlussfolgerungen aus Sprache und Verhalten, durch gewisse Einblicke, die wir durch Beobachtung und Mitempfinden gewonnen haben. Das Ergebnis aber, unser Verständnis von unserem Gegenüber, bleibt immer unvollständig und ist sehr häufig schlichtweg falsch, irreführend. Unsere Schlussfolgerungen sind oft, wenn nicht meistens, fehlerhafte Kreationen. Unsere Interpretation äußerer Zeichen ein reines Ratespiel. Die Anwendung der eigenen Selbsterfahrung und des allgemeinen Wissens über die menschliche Natur, die menschliche Psyche, übersieht oder überschreibt allzu häufig die tatsächlichen und entscheidenden persönlichen Unterschiede und läuft bestenfalls ins Leere, wenn nicht sogar in die gegenteilige, in die irreführende Richtung. Und auch unsere sogenannte Einsicht oder Innenschau aus Beobachtung und Mitschwingen oder Mitempfinden entpuppt sich häufig als unsicher, als etwas, auf das wir uns am Ende nicht verlassen können. Das Ergebnis ist, dass wir uns im Grunde alle fremd sind. Wir mögen bestenfalls durch ein gemeinsames Gefühl, ein sehr unvollkommenes Mitfühlen oder eine gemeinsame Erfahrung miteinander verbunden sein. Doch in Wahrheit wissen wir vom anderen, selbst von denen, die uns am nächsten sind, nur sehr wenig. Im subliminalen, inneren Bewusstsein ist dies anders. Hier werden wir uns der Gedanken und Gefühle in unserer Umgebung und damit auch der anderer Menschen unmittelbar bewusst. Wir können den ständigen Austausch von mentalen, vitalen und subtil-physischen Kräften und Energien, die uns im äußeren Wesen verborgen bleiben, tatsächlich wahrnehmen. Können sehen, wie sie aus unserem Umfeld oder dem Subliminal anderer Menschen in unser Subliminal eintreten und dann von dort in die äußere Natur drängen und wie sie in dieser äußeren Natur zu bestimmten Reaktionen führen. Reaktionen, die sich in Sprache, Emotionen, Körperhaltung und ganz allgemein in unserem Verhalten Ausdruck verleihen. Diese Wahrnehmung ist ein sehr wesentlicher Schritt in unserem persönlichen Bewusstwerdungsprozess, denn er ermöglicht uns, im Grunde zum ersten Mal, nicht nur ein Spielball, eine Art Playstation all dieser dynamischen subliminalen Bewegungen zu sein, sondern den Joystick in der Hand zu haben, diese also in gewisser Weise zu kontrollieren, zu entscheiden, was wir in uns hineinlassen, was wir draußen lassen wollen, was wir tatsächlich ausdrücken wollen und was nicht. Und, ebenfalls sehr wichtig, mit dieser neuen Wahrnehmung, mit diesem Unterscheidungsvermögen, ändert sich auch unser Wirken auf andere entscheidend. Unser Einfluss auf andere Menschen ist nun nicht mehr unwissend und ungewollt, sondern bewusst, wissend. Wir schaden ihnen nicht mehr, auch wenn wir dies natürlich niemals wollten, wenn wir eigentlich helfen wollten, sondern wir können im besten Sinne richtig handeln, tatsächlich helfen. Unser Wirken kann zu einem lichtvollen Austausch von Gedanken und Energien werden, zu einem fruchtbaren Entgegenkommen, zu einem sich wirklich begegnen. und wir können tatsächlich verstehen, uns einer wahren Einheit nähern. Eine weitere sehr wesentliche Veränderung, die das innere subliminale Bewusstsein mit sich bringt, ist ein anderes Wissen und damit auch ein anderer Umgang mit den unpersönlichen, universalen Kräften und Mächten, die uns umgeben und die uns unablässig durchdringen und beeinflussen. Denn in unserem reinen Oberflächenbewusstsein nehmen wir dieses Wirken nur in seinen Ergebnissen wahr, in dem, was diese Kräfte und Energien am Ende mit uns und mit anderen Menschen machen. Zwar können wir die physischen, die rein materiellen Kräfte mit unserem äußeren, ebenfalls materiellen Wesen beobachten und bewusst auf sie reagieren. Wir können zum Beispiel einem entgegenkommenden Menschen ausweichen. Doch all die unzähligen vitalen und mentalen Energien und Impulse bleiben uns verborgen. Wir bemerken nicht einmal, dass es sie überhaupt gibt. Unser subliminales, inneres Bewusstsein hingegen nimmt diese wahr. Durch unmittelbaren Kontakt, durch innere Schau, durch eine tiefere, feinere Empfindsamkeit. Wir erleben dann oft, dass dieses innere Bewusstsein bestimmte Impulse in unser äußeres Wesen sendet. Ahnungen und Warnungen, die wir uns nicht wirklich erklären können, obskure Intuitionen, Ideen und Suggestionen, plötzliche Hinwendungen und Abneigungen. Im subliminalen Bewusstsein selbst aber ist die Wahrnehmung dieser Dinge vollständig, unmittelbar und unverzerrt. Und wir können dort sogar bis zu einem gewissen Grad sehen, wo diese Dinge hinführen, wie sie sich weiter entwickeln werden. Oder anders gesagt, unser inneres, subliminales Bewusstsein bewegt sich freier in der Zeit. Es kann Ereignisse, die sich gerade erst zu formen beginnen, voraussehen oder zumindest ihre Vibration spüren. Und es bewegt sich freier im Raum. Es registriert Dinge und Geschehnisse, die weit entfernt von unserem aktuellen physischen Standort eintreten oder eintreten werden. Allerdings, wir hatten dies schon betont, auch dieses innere, subliminale Wissen ist insgesamt unvollkommen, unvollständig, ist noch offen für Verzerrung, Verfälschung und Irrtum. Denn es ist, wie unser Oberflächenwesen, immer noch eine Mischung aus Wissen und Unwissenheit. Es ist Wissen durch unmittelbaren Kontakt, kein Wissen durch Identität. Um aus diesem, durchaus nicht ungefährlichen Feld wirklich herauszutreten, müssen wir noch weiter nach innen schreiten, in unser psychisches oder seelisches Wesen, das unser individuelles Dasein, das unser Leben und unseren Körper trägt und stützt. Tatsächlich gibt es in uns eine Seelenpersonalität, die dieses seelische Wesen, die seelische Entität sozusagen repräsentiert. Diese Seelenpersonalität bringt ein seelisches Element in unser inneres und äußeres Wesen, das diese läutert, verfeinert. Doch ihr Wirken in der inneren und äußeren Natur ist begrenzt und wird von den unzähligen mentalen, vitalen und physischen Impulsen, Tendenzen und Willen überlagert, wird von ihnen buchstäblich überschrieben. Die wesentliche, entscheidende Veränderung in unserem inneren und äußeren Dasein tritt dann ein, wenn diese Seelenpersonalität mit ihrer eigenen, weiteren und größeren okkulten Wirklichkeit in Kommunion tritt, sich mit ihr vereinigt. Und dazu müssen wir, wie es Savitri im Kanto The Finding of the Soul tut, tief in unser subliminales Wesen eintreten, hinter die inneren mentalen, vitalen und subtil physischen Ebenen. Dann, in dieser konstanten, beständigen Vereinigung, ist die Seelenpersonalität nicht mehr länger von ihren inneren und äußeren mentalen, vitalen und physischen Instrumenten abhängig, ihnen unterworfen, sondern sie kann machtvoll, unabhängig und unumschränkt hervortreten und unser Wesen führen. Mit einer eingeborenen spirituellen Wahrnehmung der Wahrheit der Dinge, mit einem unmittelbaren und spontanen Unterscheidungsvermögen, das Wahrheit von Falschheit trennt, das das Göttliche vom Ungöttlichen in der Manifestation unterscheidet. Für uns aber, da wir in diesem Abschnitt den Grenzbereich der Unwissenheit und den Übergang von Unwissenheit in die Ebenen des Wissens beleuchten wollen, ist der zentrale Aspekt des inneren, subliminalen Wesens das Wissen durch unmittelbaren Kontakt. In Abgrenzung zum getrennten Wissen unseres gewöhnlichen Oberflächenbewusstseins. Und doch sehen wir, wenn wir genauer hinschauen, dass dieses Wissen durch unmittelbaren Kontakt eine Art Resultat, eine Übertragung oder Übersetzung des uns noch verborgenen Wissens durch Identität ist, dass sozusagen ein bereits existierendes geheimes Wissen durch irgendetwas berührt und an die Oberfläche gebracht wird. In anderen Worten, in dem, was wissen will, etwa in uns, und in dem, was wir wissen wollen, im Objekt des Wissens, ist dasselbe Bewusstsein. Oder besser gesagt, das Bewusstsein in beiden ist eins. Wenn nun eine Form, ein Dasein, die andere Form, das andere Dasein berührt, dann erwacht in dem, was berührt, das schlummernde oder schlafende Wissen dessen, was berührt wird. In unserem Oberflächenmental erscheint uns dies als erworbenes Wissen, also als getrenntes Wissen, als etwas, das wir durch unsere Sinne oder andere Hilfsmittel von außen sehen und beobachten. In unseren inneren, subliminalen Ebenen aber ist dieses aufsteigende Wissen etwas Geschautes, sozusagen eine konkrete Erinnerung. Es kommt uns vor, als wüssten wir das eigentlich schon. Es wird nur noch einmal berührt und wachgeküsst. Es ist offensichtlich, eigentlich selbstredend, selbstverständlich, jenseits allen Zweifels. Unser äußeres Bewusstsein kann diese Schau, diese inneren Prozesse nicht wahrnehmen. Es kann nicht nach innen blicken und sehen, wie das tief verborgene Wissen von dort in unserem Wesen aufsteigt. Daher hat es gar keine andere Wahl, als sich nach außen zu wenden. Es muss all das, was es sieht und wissen will, mit den Sinnesorganen abtasten und dann mit den schon genannten zusätzlichen Hilfsmitteln Erfahrung, Vergleich, Vernunft, einem gewissen intuitiven Gefühl zu einem Gesamteindruck oder einem Konzept zusammenfügen. Und so präsentiert sich uns unser äußeres mentales Wissen als etwas, das wir objektiv nennen und das wir dann gerne auf alles andere, auf vermeintlich vergleichbare Fälle und Konstellationen übertragen. Tatsächlich, und das sollten wir an dieser Stelle nicht vergessen, ist auch das getrennte Wissen unseres Oberflächenbewusstseins ein Wissen, das aus dem Inneren kommt, ist ein inneres Wissen um das Objekt, das wir betrachten. Einfach deshalb, weil dieses sogenannte Objekt in Wirklichkeit Teil unseres weiteren Selbstes ist. Da dieses Oberflächenbewusstsein aber sozusagen durch zwei Schleier blickt, durch den Schleier zwischen unserem inneren Selbst und unserem unwissenden Oberflächenselbst und durch den Schleier zwischen diesem Oberflächenselbst und dem Objekt, das wir mit den äußeren Sinnen zu erfassen suchen, ist das Wissen, das wir über dieses Objekt, über diesen Teil unseres weiteren Selbstes erlangen, nur ein sehr unvollkommenes Gebilde, ein sehr unvollständiges Abbild des inneren Wissens, des Wissens durch unmittelbaren Kontakt, das zur Oberfläche, in unsere gewöhnliche äußere Natur emporsteigt. Dieser innere Faden, das Aufsteigen allen Wissens aus einer uns verborgenen inneren Quelle, wird uns im wahrsten Sinne des Wortes offensichtlich, wenn wir in unserem inneren, subliminalen Wesen aus der eigenen Individualität austreten, wenn wir die Grenzen der Individualität überschreiten und ins kosmische Bewusstsein schreiten. Denn so wie wir selbst in unserem äußeren Wesen vom Rest des Universums durch die Wand unseres materiellen Körpers getrennt sind, so ist auch unser subliminales Ich-Bewusstsein, das innere Mental, das innere Vital, der subtil physische Körper vom kosmischen Ganzen getrennt. Mit dem Unterschied, dass die Wand im Subliminal nur ein dünner Vorhang ist. Oder eher ein durchlässiger und durchsichtiger Weidezaun. Und nicht nur das. Unser subliminales Bewusstsein hat ebenso die Fähigkeit, eine ihm eingeborene Fähigkeit, sich selbst aus dem umzäunten inneren Mental, inneren Vital und subtilphysischen Individualbewusstsein zu lösen und sich auf die andere Seite des Zauns zu begeben und dort eine Art Umgebungsbewusstsein zu formen, in das die Kräfte und Energien des Universums eintreten und durch das unser subliminales Bewusstsein darauf einwirken kann. Und zwar bevor sie in unser inneres, subliminales Ich-Sein, also in unser inneres Mental, in unser inneres Vital und unser inneres subtil-physisches eintreten. Tatsächlich kann unser Subliminal dieses Umgebungsbewusstsein unendlich ausweiten, kann seine Selbstprojektion in die kosmische Existenz, die sie umgibt, mehr und mehr ausdehnen. Dies kann uns dann in einem gewissen Stadium den Eindruck, die Erkenntnis, die Erfahrung vermitteln, dass wir im Prinzip alles sein können. Nicht alles zusammen als Ganzes, aber alles, was ist, in beliebiger Weise. Und dass wir möglicherweise selbst als eigene, ausgeprägte und abgegrenzte Ich-Individualität gar nicht existieren. Schließlich, als nächsten Schritt, an einem gewissen Punkt, reißen wir den Zaun ganz und gar nieder, befinden uns weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern vereinigen und identifizieren uns mit dem kosmischen Dasein insgesamt, als Ganzes, werden im wahrsten Sinne des Wortes universal, zum Universum, werden eins mit allem Dasein, mit allem, was ist, wie Savitri im letzten, abschließenden Kanto von Buch 7. Dieser Eintritt in das kosmische Selbst und die kosmische Natur, der damit verbundene Bewusstseinszustand, ist das, was im integralen Yoga kosmisches Bewusstsein genannt wird. Das individuelle Sein oder Dasein wird hier zum universalen Individuum, eine große Befreiung, Liberation. Das erste Ergebnis, vorausgesetzt der Eintritt in das kosmische Selbst und die kosmische Natur ist vollständig, ist die Realisation des kosmischen Geistes, des Cosmic Spirit. das eine Selbst, das das gesamte Universum bewohnt. Diese Vereinigung kann dann tatsächlich zum Verschwinden jeden Sinns von Individualität führen. Das Ego verschmilzt mit dem Weltsein, dem Weltwesen. Ein weiteres Resultat dieses Zustandes, dieser Erfahrung ist, dass wir uns nicht mehr als der oder die Handelnde wahrnehmen, dass es die universale Energie ist, die durch Mental, Leben und Körper wirkt, so dass jedes eigene oder individuelle Wirken endet. Gewöhnlich aber sind die Resultate beim Eintritt in das kosmische Bewusstsein oder bei der Begegnung mit dem kosmischen Bewusstsein weniger tief, weniger umfangreich. Wir verfügen über eine unmittelbare Wahrnehmung des universalen Daseins und der universalen Natur, und unser Mental öffnet sich mehr und stärker gegenüber dem kosmischen Mental, gegenüber dem kosmischen Leben und seinen Kräften, gegenüber der kosmischen Materie und ihren verschiedenen Energien. Wir erfahren einen gewissen Sinn von Einheit des Individuums, unseres eigenen Individuums mit dem Kosmos, und wir nehmen auf eine gewisse Weise wahr, dass die gesamte Welt sich in unserem eigenen Bewusstsein befindet und dass wir selbst ganz innig, intim in das Weltbewusstsein eingebettet sind. Oder wir spüren, dass das Gefühl oder die Wahrnehmung von Einheit mit anderen Menschen oder Wesen wächst. Dann und erst dann wird die Existenz eines kosmischen Daseins, eines kosmischen Wesens für uns wirklich, real und ist nicht nur, wie in unserem Oberflächenbewusstsein, eine reine Idee, eine Vorstellung, ein Daseinskonzept. Wir spüren hier schon und wir überschreiten nun zum ersten Mal die Grenze des Wissens durch unmittelbaren Kontakt, dass sich das kosmische Bewusstsein ganz offensichtlich auf ein Wissen durch Identität gründet. Denn der kosmische Geist, der Cosmic Spirit, weiß sich selbst als das Selbst von allen. Er weiß alles als sich selbst und in sich selbst, alle Natur als Teil seiner Natur. Er ist mit allem, was er in sich enthält, eins, ist damit identifiziert. Und so ist das kosmische Bewusstsein ein Wissen durch Identität und zusätzlich ein Wissen durch unmittelbare Berührung. Denn der kosmische Geist und damit das kosmische Bewusstsein ist nicht nur alles, was er in sich enthält und mit dem er eins ist, identifiziert ist, sondern er ist mehr als das. Er ist etwas, das gleichermaßen darüber hinausgeht, das all diese Dinge umschließt und durchdringt. Und damit besitzt der kosmische Geist, der Cosmic Spirit, eine zweifache Schau, eine Selbst- und Weltschau, die zwar Wissen durch Identifikation ist, die sich aber nicht in der Identifikation verliert. Er wird zu allem und allen, ohne darin eingeschlossen zu sein, ohne dass sein weiteres, alles enthaltendes Dasein und das Bewusstsein darum endet. Er nimmt sich als eine weite, universale Identität wahr, die kleinere Identitäten, die er ebenfalls selbst ist, in sich enthält. Er ist beides, gleichermaßen und gleichzeitig. Wenn wir selbst auf unserem Weg nach innen vollständig in das kosmische Bewusstsein eintreten und mit dem kosmischen Geist eins werden, dann leben auch wir in dieser zweifachen Wahrnehmung. Und wenn wir aus diesem Meer wieder auftauchen, wenn wir auf dem Weg an die Oberfläche diese verschiedenen Stadien des Wissens erneut, nunmehr rückwärts durchlaufen, dann sehen wir sehr klar, dass all die Wellen von unmittelbarem, mittelbarem oder getrenntem Wissen aus der Tiefsee der Identität, des Wissens durch Identität nach oben strömen. Dass jegliches Wissen, wie immer es auch beschaffen sein mag, seine Quelle in der Einheit, im Einssein hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Wissen durch Identität und getrenntes Wissen Teil 3. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.